Angenommen, du würdest einen 0815 Österreicher fragen, also so ein Durchschnittsösterreicher, gell? Was ist das eigentlich, was die Christen glauben und was so das ist, auf das die Christen hinhoffen? So das Endziel, das Wichtigste, um dass sie nach vorne schauen. Die meisten, vielleicht auch du, der da sitzt, würde sagen, ja, dass wir eines Tages im Himmel sein werden. Die Antwort ist natürlich nicht falsch, aber sie ist mindestens aus zwei Gründen sehr problematisch. Der eine Grund ist, die Bibel hat nie den Himmel an sich als Endziel, sondern immer die neue Schöpfung. Diese neue Schöpfung, die ganz am Ende steht, so wie am Anfang Gott geschaffen hat, wird er eines Tages neu schaffen. Also das Ziel ist schlussendlich die neue Schöpfung. Das ist eine. Aber das Zweite, die Bibel hat nie einen Ort eigentlich als Ziel, sondern immer eine Person. Das ist Gott. Das Hauptziel, der Hauptfokus, um das sich alles dreht, ist diese Beziehung zu Gott und dass wir durch Jesus diesen Zugang zu Gott haben. Jeder von uns, der das glaubt, kann es jetzt schon erleben in gewisser Art und Weise, aber eines Tages wird es einfach vollkommen klar und vollkommen sichtbar und vollkommen erlebbar sein, eben genau an diesem neuen Ort. Aber es ist nicht der Ort, sondern das Ziel. Wir haben Zugang zu Gott. Das ist das, in gewisser Weise, um das es heute geht und auch die nächsten Male geht. Und ich muss am Anfang eine kleine Geschichte erzählen. Mein Vater, mein Bruder und ich, wir haben etwas gemeinsam. Und zwar, wir sind alle leidenschaftliche Tennis-Fans. Und nicht nur Tennis, sondern wir sind alle leidenschaftliche Roger Federer-Fans. Also wenn du nicht weißt, wer Roger Federer ist, nach 6 Jahren von mir predigen, dann weiß ich nicht. Aber also das war eines der ersten Sachen, was ich der Eliana beigebracht habe, wer der Roger Federer ist. Gell? Prioritäten müssen richtig sein. Ja. Genau, also wir sind da neutral. Wir sind ja Schweizer, wir gehören zum Roger Federer. Und mein Bruder, der hat eine Möglichkeit gehabt, einmal. Da war er in Basel mit dem Roger Federer Fanclub. Und es ist da irgendwie so zustande gekommen, er hat es organisieren können, dass er tatsächlich ein Foto mit dem Roger Federer hat machen dürfen. Und das ist dann so passiert, er ist dann hingegangen, Roger Federer kurz geredet und dann eine Frau, die das auch geholfen hat, die hat dann ein Foto gemacht und er hat sich, also für ihn war das richtig so ein Moment, wow, also die Sportler unter euch, stellt euch vor, ihr trefft euer Idol und macht ein Foto, traumhaft, gell. Und dann geht er heim. Und das war so eine Spiegelreflexkamera. Dann schaut er daheim das Foto an und dann merkt er, sie hat kein Foto gemacht. Sie hat nicht gewusst, wie sie diese Spiegelreflexkamera, da muss man richtig durchdrucken, gell? Kein Foto da. Die Sportler, die spüren jetzt, also die spüren jetzt die Tragik dieser Geschichte. Vielleicht bist du kein Sportler, aber vielleicht bist du, was ist der Musiker, gell? Triffst du, stell dir vor, das wäre mit der Taylor Swift passiert oder Udo Jürgens oder JJ oder wer immer, irgendein Idol. Und was machst du dann? Du kannst dann einfach, ich rufe ihn kurz an, gell? Ich gehe kurz rüber zu ihm. Der ist unerreichbar. Absolut keine Chance, dass du jemals wieder hinkommst zu ihm. Außer du hast jemanden, der für dich fürspricht. Und bei meinem Bruder war das tatsächlich der Fall. Er hat dann diese Frau, das war die Obfrau von diesem Fanclub, die hat dann kontaktiert und der war das so peinlich. Die hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass er am nächsten Tag noch einmal den Roger Federer getroffen hat und noch einmal ein Foto, also wirklich ein Foto mit ihm gemacht hat. Und der Tag war gerettet. Ja. Das wäre nicht zustande gekommen, hätte er nicht eine Fürsprecherin gehabt. In anderen Worten, hätte er nicht eine Priesterin gehabt. Das Wort Priester für uns, wir haben schon vor einigen Wochen drüber gehört und geredet im Präparierbrief, ist ein bisschen weit weg von unserer Lebensrealität. Aber dieser Gedanke ist eigentlich gar nicht so weit weg. Personen, die viel über uns stehen, die hoch über uns stehen, die weit entfernt sind, zu denen können wir nicht einfach irgendwie hingehen. Die können wir nicht einfach irgendwie erreichen. Da brauchen wir jemanden, der dazwischen steht, der diese Beziehung aufbaut zu dieser Person. Das ist ein Priester, das ist ein Fürsprecher. Spurgeon hat einmal gesagt, in allen Religionen der Welt, in allen Nationen der Welt, sobald jemand anfängt, von Gott zu reden, fängt er auch davon an, von einem Priester und von Opfer zu reden. dass es irgendetwas braucht, um diese Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Er sagt, ganz egal, welche Vorstellungen die von Gott haben oder Göttern haben, es ist ganz wurscht, vielleicht ist die komplett verdreht, aber sobald du anfängst, irgendwie über dieses Übernatürliche zu reden, fangen auch alle Religionen und alle diese Weltanschauungen an, über jemand einen Mittler zu reden, einen Priester zu reden, ein Opfer zu reden, dass man wieder irgendwie mit diesem Übernatürlichen in Kontakt kommt. Und das ist spannend, Elikos, ich lese gerade ein Buch, die Abenteuer des Odyssees, einfach so. Und spannend bei den Griechen, also in jeder dritten Seite wird ein Opfer an irgendeine Götter gegeben, damit sie irgendwie gnädig stimmen und irgendwie wieder den Zugang zu diesen Opfern haben, zu diesen Göttern haben. Also es ist ganz normal für den größten Teil der Menschheitsgeschichte gewesen, dass Priester Teil vom Alltag sind, Teil vom Leben sind. Und mit diesem Hintergrundwissen steigen wir jetzt ein in diese Kapitel, was wir heute lesen, Hebräer 7. Wenn du eine Bibel da hast, dann schlag sie bitte auf, sonst kannst du da hinten eine holen, um mitzuschauen und wirklich da einzutauchen. Und der Autor vom Hebräerbrief, der hat schon einmal über Priester geredet, gell, über Jesus, den Hohepriester. Und dann hat er gesagt, hey, ich möchte euch noch mehr erzählen von einem Typen namens Melchizedek. Aber ihr seid noch nicht bereit. Ihr schafft es, ihr seid noch nicht ready. Ihr könnt es noch nicht verkraften, ich muss euch noch was anderes erklären. Dann erklärt er in einem ganzen Kapitel was anderes. Und dann kommt er wieder zurück zu diesem Melchizedek. Und dieser Melchizedek, ich weiß nicht, ob der dir ein geläufiger Begriff ist oder nicht, der ist eine sehr interessante, ich sage mal komische Person in der Bibel. Von diesem Typen wissen wir fast gar nichts. Es gibt 4 Verse im ganzen Alten Testament über diesen Menschen. Und wir lesen einmal kurz, bevor man jetzt Hebräer, lass deinen Finger ruhig tut, aber gehen wir mal zurück zu dieser Geschichte, wo uns der zum ersten Mal begegnet. Das ist in 1. Mose. In 1. Mose 14, da passiert Folgendes. Da ist Abraham und Abraham ist in eine Schlacht gezogen gegen einen anderen König und hat da ein paar Leute, die entführt worden sind, zurückgeholt und hat große Beute gemacht. Und dann kommt er zurück von diesem großen Sieg. Und dann, als er zurückkommt, passiert folgende Begebenheit. In 1. Mose 14, Vers 17. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Könige mit ihm waren zurückkehrte, ging der König von Sodom ihm entgegen in das Tal von Schawe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Allerhöchsten, dem Besitzer der Himmel und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hatte. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, was er erbeutet hatte. Das sind 3 Verse und das ist die Geschichte, wie uns dieser Melchisedek begegnet. Das ist fast schon, ein Vers gibt es noch, fast schon alles, was wir über den wissen. Abraham hat ca. 2000 vor Christus gelebt. 1000 Jahre später schreibt David noch einen Vers über diesen Mann. Im Psalm 110 schreibt er, da redet er über den Messias und da sagt er, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Weise von Melchisedek. Und that's it. Das war's. Das ist alles, was wir von diesem Mann wissen. Und jetzt nimmt der Autor vom Hebräerbrief, der da eine Predigt hält, Bezug auf diesen Mann und er erklärt uns etwas über Jesus, was du in keinem anderen Buch vom Neuen Testament findest. In keinem anderen Buch vom Neuen Testament wird das so ausführlich erklärt, wie das, was jetzt wir lesen werden heute und dann auch die nächsten Wochen. Im ganzen Kapitel 7 geht es darum, dass Jesus unser Hohepriester ist, nach einer ganz besonderen Art und Weise. Und so, was lesen wir? In Kapitel 7, also jetzt gehen wir zurück zum Hebräerbrief. Da heißt es in 7, Kapitel 1, Kapitel 7, Vers 1. Denn dieser Melchisedek war König von Salem, ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er kam Abraham entgegen, als der von der Niederwerfung der König zurückkehrte und segnete ihn. Also die Geschichte haben wir gerade gelesen. Der Hebräerbrief erinnert nochmal die Zuhörer daran, was da passiert ist. Und er sagt, dieser Melchisedek war König von Salem. Salem bedeutet Friede. Er war König von einem Ort, der Friedenkassen hat. Und wir wissen, wenn ich jetzt andere Bibelverse dazu nehme, dass dieser Ort Salem Jerusalem ist. Dieser Melchisedek war der erste König, von dem wir wissen, in Jerusalem. Und sehr wahrscheinlich war das einfach ein Stadtkönig, also nicht, dass der jetzt ein großes Reich gehabt hat, sondern er war der König dieser Stadt. Und er war nicht nur König, sondern er war auch Priester. Ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Er war beides, er war König und Priester. Für die Juden war das etwas absolut Unvorstellbares. Du kannst nicht einen König haben und einen Priester. Es hat viele Könige gegeben, wir wissen das ja, gell? Aber keiner von den Königen war Priester, weil das war verboten. Und keiner von den Priestern, von Aaron oder seinen Söhnen, Levi und so weiter, war König. Das sind zwei Rollen, die Gott getrennt hat. Aber dieser Melchisedek, der war König und Priester. Und er war nicht Priester von irgendwen, sondern Priester des Allerhöchsten, ein Name für Gott. Er war nicht einfach irgendwie ein Priester von irgendeiner anderen heidnischen Gottheit oder was, sondern er war Priester von unserem Gott. Von dem Gott, an den auch wir glauben. Und ich finde es so spannend. Wir wissen gar nichts. Wie ist es dazu gekommen? Wie hat Gott ihn da begegnet? Wie ist er, sagen wir mal, gläubig geworden? Wie hat er seine Rolle als Priester bekommen? Keine Ahnung, wissen wir alles nicht. Aber Gott hat seinen Weg gehabt, diesen Mann zu erreichen. Außerhalb von dem, was wir in diesem Buch haben. Ich denke, da gibt es noch ganz viele Geschichten im Alten Testament und auch heute und überall hinaus, wo Gott einfach Menschen erreicht auf seine Wege, seine Orten und Weisen. Und so, das war dieser Melchisedek. Und jetzt geht der Autor vom Hebräerbrief darauf ein, was da passiert ist. Er sagt, Vers 2, ich gab ihm Abraham, also ihm gab auch Abraham den Zehnten von allem. Das haben wir schon gehört, Abraham hat ihm 10% gegeben von dem, was er eingenommen hat im Krieg. Gell? Und er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Sein Name, Melchisedek in Hebräisch, Melchi von Melech und Sedek von Gerechtigkeit, ist König der Gerechtigkeit. Sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Also wenn du ein Kind hast, du nennst es Melchisedek, der Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Es beschreibt etwas in der Bibel, ein Name von einer Person. Ganz besonders, wenn er extra hervorgehoben wird, dann beschreibt er etwas über diese Person. Jesus, Yeshua, heißt Jahwe rettet, Gott rettet. Sagt etwas über ihn aus. Und so Melchisedek sagt aus, Herr, er war König der Gerechtigkeit und König von Frieden. Und der Autor vom Hebräerbrief beginnt jetzt etwas aufzubauen. Er beginnt jetzt aufzubauen, wie dieser alte Mann, der vor 5000 Jahren gelebt hat, Melchisedek, ein Bild ist für Jesus. Und das bringt uns in eine Tiefe von einem Verständnis, wer Jesus ist, auch für uns heute, der einfach absolut spannend finde, wie Gott das gemacht hat in seinem Wort. Melchisedek war gekennzeichnet von Gerechtigkeit und Frieden. Das ist das Kennzeichen von Gottes Reich. Das ist das Kennzeichen von Jesu als Person. Er war gerecht und er war eine Person des Friedens. So viele Menschen wünschen sich irgendwie Frieden und Ruhe und auch mit Gott Frieden irgendwie. Aber es ist auch beides, es ist Gerechtigkeit. Du kannst nicht Frieden haben ohne Gerechtigkeit mit Gott. Und du hast beides zusammen. Gott ist absolut gerecht. Er ist absolut friedensstiftend. Er ist der König des Friedens. Und damit du zu diesem König Zugang hast, brauchst du den König des Friedens und den König der Gerechtigkeit. Es geht beides zusammen. So, wenn du Frieden in deinem Leben haben möchtest, dann ist meine Frage an dich, die Frage des Hebräerbriefs an dich, lass du Gott zu, dass er in deinem Herzen Gerechtigkeit schaffen kann. Dass er in deinem Herzen arbeiten darf, dass er die Dinge, die noch nicht ihm ähnlich sind, dass er die anpassen darf, dass er die verändern darf, seinem Ebenbild ähnlicher, dass er die Gott ähnlicher machen darf. Darf Gott in dein Leben reden? Er ist ein König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Und diese Geschichte von Melchisedek, diese Verse, die werden jetzt immer stranger, immer interessanter, immer komischer. Er sagt dann in Vers 3, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang noch Ende. Es gibt jetzt zwei Orten, wie du das verstehen kannst. Es gibt die einen, die sagen, okay, das heißt, das war kein Mensch. Das war irgendwie ein Wesen, ein himmlisches Wesen. In der jüdischen Literatur, zum Beispiel in Qumran, wird auf den Bezug genommen, auf das Melchisedek. Da gibt es ein eigenes Buch über den. Und da wird gesagt, hey, das ist so ein himmlisches Wesen. Ein jüdischer Geschichtsschreiber, der Philo, der schreibt auch über ihn zur gleichen Zeit von Jesus. Und der sagt, hey, das war das Logos. Auch etwas Übernatürliches. Das war die eine Weise, diesen Vers zu verstehen. Die andere Weise, denke ich, was näherliegend ist, ist, dass der Autor hier einfach auf das eingeht, dass wir einfach absolut wenig von diesem Mann wissen. Und weil wir so wenig wissen, nimmt er diese Verse und er zeichnet ein Bild von ihm und dieses Bild nimmt er und er zeigt, wie das auf Jesus hindeutet. Was meine ich damit? Er ist ohne Vater und ohne Mutter und ohne Geschlechtsregister. Für uns heute ist das, wo wir herkommen, wer unsere Eltern sind, ist natürlich wichtig, aber es ist definitiv nicht das Erste, was du jemandem erzählst, wenn du ihn triffst. Hey, hallo, ich bin der Raffi, mein Papa ist der Jakob, meine Mama ist die Ingrid. Mach ich nicht, gell? So, was sind so die Punkte, über die wir reden? Ja, ich bin der Raffi, ja, ich bin Steiermark aufgewachsen, jetzt bin ich in Klagenfurt, ja, was machst du? Ich bin ein Pastor. Das sind so die Sachen, gell, was uns am Anfang steht, was auch das Interessantere, das Wichtigere, wo wir das zuerst reden. In der damaligen Kultur wäre das umgekehrt. Das Wichtigste ist, von wo du bist. Das Wichtigste ist, wer sind deine Eltern? Das Wichtigste ist, wer ist dein Stamm? Welche Stellung hast du in der Gesellschaft? Das ist das Wichtigste. Und dieser Melchisedek, der ist von nirgendwo. Die Priester im Alten Testament von Aaron und Levi, das waren Priester, die haben ganz genau beweisen müssen, die haben vorlegen müssen ihre Geschlechtsregister, um sich qualifizieren zu können für dieses Amt als Priester. Es gibt Geschichten in der Bibel, wo Leute das nicht haben, die haben gesucht daheim und geschaut, wo ist mein Geschlechtsregister, die haben das nicht gefunden, die sind ausgeschlossen worden von diesem Priesterdienst. Alles hat für Priester dran gehangen, dass du sagen kannst, hey, ich stamme von Aaron ab, von diesem ersten Priester. Alles ist von deiner Herkunft abgehangen. Aber nicht so mit Melchisedek. Und dieses Prinzip nimmt jetzt dann der Autor vom Hebräerbrief und der stülpt es dann über Jesus über. Er sagt, hey, Melchisedek, der ist nicht irgendwie von einem Geschlechtsregister, von irgendeiner Qualifikation ein Priester worden, sondern einfach, weil Gott ihn erwählt hat. Genauso mit Jesus. Gott hat Jesus erwählt. Er ist nicht einfach irgendwie ein Nachkomme, er hat sich irgendwie qualifiziert, sondern er wurde von Gott erwählt. Er hat weder Anfang noch Ende des Lebens. Das heißt, nicht, so wie ich es verstehe, dass er nicht gestorben ist, sondern wir wissen nicht, wo ist er geboren worden und wo ist er gestorben. Was wir von vielen anderen Personen wissen, vor allem den wichtigen Personen in der Bibel, von dem wissen wir es nicht. Und er wird dann ein Bild dafür, wer Jesus ist. Wir wissen, Jesus hat weder Anfang noch Ende. Er ist ewig. Und deshalb ist auch sein Priestertum ewig. Er bleibt ein Priester für immer. Jesus hat nicht aufgehört, ein Fürsprecher für dich zu sein, wie diese Frau für meinen Bruder oder meinen Roger Federer, als er gestorben ist. Sondern er ist ein Priester für immer. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes und er spricht für dich für. Das ist Jesus, seine Rolle, die er gerade macht. Ein Priester, ein aaronischer Priester, ein Levit. Was hat der gemacht? Wenn er 50 Jahre alt worden ist, hat er seinen Job aufgegeben. Ist er pensioniert worden. Nicht ganz, aber also zumindest diesen Teil seines Jobs. Er hat seinen Priesterjob aufgegeben. Irgendwann ist der Nächste dran gewesen. Und der Autor vom Hebräerbrief sagt, nicht so mit Jesus, nicht so mit Melchisedek. Er ist jemand, der immer schon und für immer Priester sein wird für dich. Und deshalb, in Vers 4, seht nun, wie groß der ist, den selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Er hat ihm alles gegeben, er sagt das noch zum zweiten Mal, dass er ihm das alles gegeben hat und er wird es noch zweimal sagen, also nicht alles, sondern 10%. kommen wir dann gleich dazu, aber lesen wir weiter, Vers 5. Zwar haben auch diejenigen von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, den Auftrag vom Volk, den Zehnten zu nehmen nach dem Gesetz, als von ihren Brüdern, obgleich dies aus Abrahams Lenden hervorgegangen ist. Der aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen hergeleitet hat, von Abraham den Zehnten genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Okay, was steht da? Ich habe da eine Schlachterübersetzung, ganz bewusst, sehr wörtlich ist, aber jetzt vielleicht hast du nicht ganz verstanden, was da jetzt passiert ist. Er sagt, hey, die Söhne Levis, die Aaroniter, die Nachkommen Aarons, die Priester waren, die haben auch den Zehnten gesammelt. 10% hat ihnen gehört. Gell? Das haben sie von ihren Mitbrüdern gemacht. Aber der Melchisedek, der hat das gemacht von jemand, der überhaupt nicht zu seinem Volk gehört. Aber Melchisedek, die waren nicht irgendwie verwandt. Und was hat er gemacht? Er hat den dann gesegnet, der die Verheißung hatte. Er hat dann Abraham gesegnet. Das heißt, er macht eine Hierarchie und er sagt, wer von den zweien, Abraham oder Melchisedek, steht über den anderen? Der, der etwas bekommt, der dann auch segnet, oder der, der etwas gibt und empfängt? In anderen Worten, Melchisedek steht so viel höher wie dieser Abraham. Er ist so viel höher und so viel wichtiger, auch in gewisser Art und Weise, wie dieser Abraham in dieser Geschichte. Er ist derjenige, der etwas bekommt und er ist dann auch derjenige, der dann etwas gibt, nämlich Segen. Und ich denke, das ist nicht der Fokus dieser Geschichte, dass es da 10% gegeben wird, dass da Geld gegeben wird. Aber weil da drauf Bezug genommen worden ist, möchte ich da auch kurz drauf Bezug nehmen. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir Gott nachfolgen, dann zeigt sich das in unserem Bankkonto. Der Abraham hat das, was er gegeben hat, 10% diesem Melchisedek gegeben. Also der Priester für Gott war, das heißt, er hat 10% Gott gegeben. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt gehen würde, wenn ich jetzt Zugang hätte zu deinem Bankkonto. Ich könnte jetzt reinschauen, wie jetzt die letzten 3 Monate ausgeschaut haben und wo das Geld auf deinem Bankkonto hingegangen ist. Was, wer von euch wird mir jetzt da, also wer fühlt sich da frei, dass jetzt unser Bankkonto, wie wir mit unserem Geld umgehen, ist schon was sehr Persönliches, gell? Sehr auch Intimes, vor allem auch in Österreich, in unserer Kultur. Aber wie wir mit unserem Geld umgehen, sagt die Bibel und auch diese Geschichte, hat etwas mit unserem Glauben zu tun. Oder anders gesagt, unser Glaube hat etwas mit unserem Geld zu tun. Es zeigt, wo unsere Prioritäten sind. Wenn eine Priorität ist, einfach anzusparen, Sicherheit zu haben, dann wirst du Geld sparen. Dann wirst du einfach alles sparen, um Sicherheit zu haben. Wenn eine Priorität ist, dass du dir Dinge leisten kannst und Sachen erlebst, dass du reist, dann wirst du dein Geld in Reisen stecken. Wenn eine Priorität ist, dass du dein Haus oder deine Wohnung verschönerst, dann wirst du dort Geld investieren. Und je nachdem zeigen sich deine Prioritäten. Ganz klar. Und so Abraham hat gegeben. Er hat 10% gegeben. Manchmal denken wir, wir auch als Christen müssen 10% geben, dass Gott uns das so aufgetragen hat und so. Ich sage dann immer, wenn Leute mir das sagen, spannend, zeig mir den Bibelvers. Du findest keinen Vers im Neuen Testament, der Christen sagt, gib 10%. Diesen Vers gibt es nicht. Im Alten Testament, sehr wohl, haben 10% gegeben worden, aber nicht nur einmal, das ist ein bisschen komplexer, wenn man sich das anschaut, sondern 3x10%. Das dritte 10% war alle 3 Jahre, das heißt, wenn du es zusammenrechnest, haben die 23% von ihren Einkommen gegeben. Spannend, he? Aber was sagt das Neue Testament? Sie sagt, wir sollen geben, wie sollen wir geben? Es geht nicht in erster Linie um die Summe, es geht nicht um das, wie viel das ist, was es ist, sondern es geht um unser Herz. In 2. Korinther 9 heißt, nicht aus Unwillen oder Zwang sollen wir geben, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn du nur gibst und du nur diesen Dauerauftrag eingerichtet hast, weil man das halt so tut und weil du das machst und weil das halt ein guter Christ macht und so weiter und so fort, dann tust du das aus Unwillen oder vielleicht sogar Zwang. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn meine Motivation das ist, hey, ich möchte Gott etwas geben aus meinem Herzen heraus, einfach einen Dank geben, dann geht es nicht in erster Linie um die Summe. Das ist ein ganz anderer Zugang zu dieser Sache. Und ja, 10% ist vielleicht eine gute Richtlinie, ist nicht schlecht, aber es geht nicht um diese Summe, sondern es geht um unser Herz. Und deshalb meine Frage an dich: Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben mit Gott über dein Bankkonto geredet? Und das ist jetzt kein Druck, sondern einfach eine ganz ehrliche Frage. Es ist ein Weg, es ist nicht der Weg, aber ein Weg, wie sich die Prioritäten in deinem Leben zeigen. Wann hast du das letzte Mal mit Gott über dein Konto geredet? So, der Abraham hat es als Priorität gesehen, Gott zu geben. Er hat ein Opfer gegeben. Es war Anbetung. Und er hat das nicht irgendwie dann am Ende gemacht, nachdem er halt alles aufgeteilt hat und dann geschaut am Ende, was noch übrig geblieben ist, und das hat er Gott gegeben, sondern das war das Erste, was er mit dem, was er erbeutet hat, gemacht hat. Er hat 10% Gott gegeben. Und so, ich habe schon gesagt, es ist nicht der Fokus dieses Textes, das Geld, aber es wird 4-mal darauf Bezug genommen, und deshalb denke ich, ist diese Frage durchaus gerechtfertigt. Wo stehen wir? Wo stehe ich? Wo stehst du mit deinem Geld? Und wir können das natürlich nicht nur einfach aufs Geld beziehen, sondern auch auf unsere Zeit und unsere Gaben. Gibst du Gott das Letzte, was halt noch so übrig bleibt, an deiner Zeit, in deinem Tag, in deiner Woche, in deinem Monat? Wenn halt noch was übrig bleibt, super, kriegst du es Gott, wenn nicht, dann nicht. Gibst du Gott von deinen Gaben, von dem, was Gott dir geschenkt hat, von deinen Fähigkeiten, das, was halt dann irgendwie noch übrig bleibt, oder sagst du, nein, ich möchte auch mit dem, was Gott mir gegeben hat, nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Gaben, Gott ehren, Gott anbeten, möchte ihm das geben. Nicht aus Zwang, nicht aus Druck, nicht, weil ich mir da irgendwie Gunst bei Gott verdiene, nicht, weil ich dadurch in den Himmel komme, sondern warum? Aus einem fröhlichen Herzen heraus. Einfach, weil ich Danke sage. Was denn, wenn du jemand gegenüber schon mal einfach echt dankbar warst? Jemand, der einfach hat echt was Gutes getan, von dem du überhaupt nicht, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast, das du überhaupt nicht erwartet hast. Vielleicht hat dir jemand eine Geldsumme zugesteckt oder jemand hat was für dich gemacht oder dir mit etwas geholfen und du warst einfach nur dankbar. Was ist deine Reaktion? Was willst du machen? Hey, du, sagen, du sagst einfach Danke, boah, danke dir, hey, weiß gar nicht, wie der Danke sagen kann, hey, was kann ich für dich tun? Hey. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst, weil es in deinem Herzen drinnen ist. Das hat Abraham gemacht. Er hat gegeben zu diesem Melchisedek. Und nun aber, Vers 7, ist es unwiderstehlich so, dass der Geringere von dem Höhergestellten gesegnet wird. Noch einmal wird gesagt, dieser Melchisedek steht über Abraham und er wird von ihm gesegnet. Und so auch Jesus, als Hohepriester, steht über diesem Hohepriester Aaron. Es sind zwei Systeme, zwei Priestersysteme, und er sagt, okay, das eine steht so viel weiter über dem anderen. Das eine beruht auf Geschlechtsregister, beruht auf Qualifikationen, beruht auf Traditionen. Das andere ist von Gott in einer ganz anderen Art und Weise eingesetzt. Und da ist ein Bild für Jesus. Und jetzt packt er das Ganze zusammen, alles, was er da jetzt gesagt hat über diesen Melchisedek in diesen letzten Versen. Und er sagt in Vers 8, und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Also dort haben Menschen den Zehnten gegeben an Priester, und die Priester sind irgendwann gestorben. Aber das, was wir Gott geben, das, was wir Jesus geben, das ist ewig. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Melchizedek wird ein Bild für Jesus, der nicht stirbt, der lebt. Und sozusagen, das ist jetzt sein letzter Gedanke dann, ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte errichtet worden, indem er noch in den Lenden seines Vaters als Melchizedek ihm begegnet war. Alles klar? Alles verstanden? Ich lese nochmal. Und sozusagen ist durch Abraham auch für Levi, den Empfänger des Zehnten, der Zehnte errichtet worden. Denn er war noch in der Lende seines Vaters, als Melchisedek ihm begegnete. Er sagt in anderen Worten, dieser Aaron oder Levi, der hat quasi, und er sagt sozusagen, er sagt das jetzt im Bild, sozusagen, er war ein Vorfahre, ein Nachfahre von Abraham. Und Abraham hat diesem Melchisedek was gegeben, und so hat quasi auch Aaron diesem Melchisedek was gegeben. Das heißt, der eine hat diesem anderen was gegeben und der eine steht so viel höher über diesem anderen. Für uns ist dieser Gedanke ein bisschen komisch, aber er findet sich in vielen anderen Stellen, auch im Neuen Testament. Wir lesen im Römerbrief, wir sind alle in Adam. Und als Adam gesündigt hat, so auch wir. Ich war nicht dabei im Garten Eden, du wahrscheinlich auch nicht, aber in gewisser Art und Weise so zu sorgen, waren wir dabei. Wir sind ein Nachkomme, wir sind Nachfahren. Wir werden repräsentiert von Adam. Wenn der König von Jordanien Krieg gegen Österreich erklärt, dann hat jeder einzelne Jordanier quasi sozusagen Krieg gegen Österreich erklärt. Wenn wir alle in Adam sind, dann sind wir auch sozusagen quasi mit dabei bei dem, was Adam getan hat. Wir sind in Sünde. Und jetzt wird dieses Bild, was da gezeichnet wird, findet jetzt seinen Höhepunkt. Er sagt nämlich dann, wenn wir in Adam sind, hey, wie schön und wie gewaltig ist es jetzt, dass Gott uns einlädt, in Jesus zu sein. Die Sprache ist ein bisschen nicht so alltäglich für uns, aber verstehst du dieses Bild? Hey, wie schön es ist, dann, wenn wir sagen können, ich bin nicht mehr in Adam, sondern in Jesus. Er ist dann derjenige, der mich repräsentiert. Er ist dann derjenige, in dem ich bin. In Galater 2,20 heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Keiner von uns war dabei, damals in Golgatha, aber in gewisser Art und Weise, wenn ich meine Hoffnung und mein Leben in Jesus setze und das annehme, was er mir sagt, dann bin ich mein altes Selbst. Ich bin gekreuzigt mit Jesus. Das alte Selbst ist tot. Und nicht nur bin ich dann in Christus gekreuzigt, sondern, und das möchte ich uns vorlesen im Epheserbrief, in Epheser 2, 4 bis 6, da heißt es: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns seine große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Jesus. Nicht nur sind wir mit Jesus, in Jesus gekreuzigt, wenn wir ihn glauben, sondern wir haben auch dieses Versprechen hier. Er ist auferstanden und zwar auch, ich bin mit ihm auferstanden und ich werde mit ihm auferstehen. Der Zugang zu Gott ist frei. Das ist das Bild, was es heißt, in diesem Hohepriester Jesus zu sein. Er hat diesen Zugang zu Gott aufgemacht und wir haben jetzt diese Möglichkeit, in ihm zu sein, mit ihm zu sein. Und ich möchte uns da einladen, möchte ich fragen, Herr, ist Jesus der König deines Lebens? Ist er der König deines Lebens, der Gerechtigkeit in deinem Leben bewirkt? Hat er dich gerecht gesprochen? Bist du sein Kind? Und darf er weiter in dir arbeiten? Darf er weiter in die Gerechtigkeit schaffen? Hast du Frieden mit Gott? Und darf Gott weiter Frieden in deinem Leben machen, auch wenn du schon lang Christ bist? Wir brauchen es immer wieder, dass Gott diesen übernatürlichen Frieden uns schenkt. Jesus sagt, in der Welt geht es drunter und drüber und es geht rund. Und von allen möglichen Seiten werden wir bombardiert und hingezogen und wir brauchen diesen Frieden. Jeder von uns weiß das. Gott möchte König des Friedens in deinem Herzen sein. Darf er nicht nur der König deines Herzens, sondern darf auch der Priester sein? Darf er der sein, der dir Zugang zu ihm schafft? Darf er der sein, der dir Zugang zu diesem allmächtigen Gott schafft? Er ist nicht ein Priester, so wie der Aaron, er ist ein Priester, so wie der Melchisedek. Und der Autor vom Hebräerbrief hat noch einiges über diesen Melchisedek zu sagen. Ich ganz bewusst einiges nicht gesagt heute, weil das wird noch kommen in den nächsten Wochen. Wir werden dieses Bild noch ein bisschen zeichnen. Aber heute haben wir ein bisschen so die Grundlage gelegt für das, was es heißt, dass Jesus ein hoher Priester nach der Art und Weise Melchisedeks ist. Und warum das, obwohl dieser Melchisedek ein ganz alter Typ ist, vor langer Zeit gelebt hat, warum das für uns heute eine gute Nachricht ist. Da haben wir heute angefangen und da werden wir weitermachen. Und zum Abschluss, wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Ich finde es so spannend, in dieser Geschichte, die ich ganz am Anfang gelesen habe, von Melchisedek. Vielleicht ist dir dieses kleine Detail aufgefallen, vielleicht auch nicht. Du hast, der Melchisedek kommt zu ihm und was macht er? Er bringt Brot und Wein herbei. Es wird im Neuen Testament nicht darauf Bezug genommen. Ich würde jetzt auch keine große Theologie rundherum bilden, aber ich glaube, es ist ein bisschen ein Humor Gottes, ein Augenzwinkern Gottes, dass er sich denkt, ich lasse dieses kleine Detail da drin. Und 2000 Jahre später, da kommt ein Typ namens Jesus, der Messias. Und dieser Jesus, der Messias, das ist ein Hohepriester nach der Art und Weise Melchisedeks. Und dieser Jesus, der wird vor seinem Tod mit seinen Jüngern sitzen und der wird ihnen was geben? Brot und Wein. Und er wird erklären, was der Brot und der Wein hast. Er wird sagen, der Brot, das ist mein Körper, das Wein, das ist mein Blut, das vergossen ist. Aber es gibt ein ganz wichtiges Detail, was wir da manchmal außen vor lassen. Jesus ist auch derjenige, der es gibt. Er ist auch der Priester, der es gibt. Er ist dieser Melchisedek, der es gibt. Er ist der, der es anbietet. Und so jedes Mal, wenn wir es einmal nehmen, es ist diese Einladung Gottes, zu ihm zu kommen. Das ist, was wir feiern. So Ich finde es einfach lustig und interessant, wie Gott so diese kleine Detail da drin lässt, was jetzt uns auch hinführt auf dieses Abendmahl. Und dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Herr Jesus, wir sagen dir Danke, dass wir diesen Fürsprecher Jesus haben. Herr, wir können nicht einfach so vor dich treten. Du bist der allmächtige Gott. Wir haben nicht einfach irgendwie Zugang zu dir. Wir haben nicht die Möglichkeit. Wir werden das nicht überleben. Aber du hast diesen Weg geschaffen. Und dafür sind wir dir echt dankbar. Und so, Vater, ich bitte dich so sehr, dass du uns das so tief in unserem Herzen verwurzelst und verankerst, wie gewaltig und wie besonders das ist, dass wir dich kennen dürfen, dass wir diese Beziehung mit dir haben dürfen, dass das was Lebendiges ist, wo wir immer neue Zugänge dazu haben, dass du jemand, ein Priester bist, der nicht irgendwann aufhört, der irgendwann den Nagel auf den Kopf hängt, der aufgibt, der sagt, das ist mir zu viel, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich bin zu alt, sondern dass du für alle Zeiten, für unser ganzes Leben, bis zum Ende, bis zum letzten Tag, für uns einstehst. Egal, was wir gemacht haben, egal, wo wir sind, wo wir stehen in unserem Leben, wir sind dir dafür unendlich dankbar. Danke auch für dieses Zeichen vom Brot und vom Wein, das ein Bild ist dafür, dass wir diesen Zugang zu dir haben. Amen.